einen wunderschönen guten Abend. Ich bin auch recht froh, wieder da zu sein. Manche erinnern sich vielleicht noch an mich. Ich bin vor 2 Jahren am Karfreitag 2006 zum ersten Mal hier gewesen und habe mich wirklich riesig gefreut, als ich erfahren habe, dass ihr mich wieder hören wollt. Und dann denke ich mal, kann so schlecht, so verkehrt nicht gewesen sein das letzte Mal. Ja, herzlichen Dank auch für die, die zum ersten Mal da sind. Darf ich mal fragen, wer von Gästen hier ist, wer also in etwa so neu hier in der Runde ist wie ich? Darf ich mal sehen, wer hier also nicht zum Inventar der Gruppe gehört, sondern so als Gast da ist? Okay, ja, also ganz schön, dass ihr da seid. Es hat geheißen, draußen gibt Schnäppchen, hier gibt es echtes Gold. Ja, hier wird nach Öl gebohrt, allerdings nicht nach Erdöl, sondern nach dem Öl des Heiligen Geistes. Ja, das ist noch kostbarer als Erdöl, ist vor allem nicht erschöpflich, nicht begrenzt. Ich selber, ja, bin nicht nur begeistert von Jesus Christus, ich liebe Jesus Christus. Also begeistert kann man ja sein. Immer mal gesagt, ich glaube, es war der Philosoph Søren Kierkegaard, der hat gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Begeisterten und einem Anhänger oder einem Nachfolger? In der modernen Sprache könnte man sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Fan und einem Nachfolger? Manche Leute sind ja so Jesus-Fans, so wie sie Fans sind vielleicht von Robbie Williams oder von Christina Stürmer, kann man Fan sein, ja. Der Unterschied ist der, ein Fan zu sein, ein Begeisterter zu sein, kostet mich nichts. Ein Nachfolger zu sein, kostet mich alles. Aber ich mein Herz, ja. Und jetzt denken vielleicht schon manche, oh wei, jetzt werden wir vielleicht hier vereinnahmt. Jesus hat gesagt, als er die ersten Menschen zu sich gerufen hat, kommt mit mir, kommt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und es waren ja Fischer, also unter Fischer konnte sich was vorstellen. Die haben vor allem damals nicht mit der Angel gefischt, sondern mit dem Netz. Und ich habe mal den schönen Ausspruch gehört, Menschenfischer sind solche, deren Netze nicht fangen, sondern befreien. Menschenfischer sind solche, deren Netze nicht fangen, sondern befreien. Ich möchte auch von der wahren Freiheit sprechen. Die wahre Freiheit, die wir dann finden, wenn wir tief da drin im Herzen angekommen sind. Wenn wir spüren, ich bin angekommen. Ich bin zu Hause, ich bin daheim. Und auf einmal kann ich wirklich neu anfangen. Und das macht Jesus wirklich möglich. Das habe ich mit 8 Jahren eigentlich, hat das Ganze schon begonnen. An Gott habe ich schon immer geglaubt. Von meiner Omi habe ich das Beten beigebracht bekommen, das Vater Unser. Und das Gegrüßt seist du Maria habe ich da beigebracht bekommen, wie man halt so erzogen wird von den Großeltern vielleicht. Und ab und zu habe ich auch noch zum Heiligen Antonius gebetet, wenn ich was verloren hatte. Und interessanterweise hat das immer funktioniert. Also rein von dem zu urteilen, ob was funktioniert, Yoga kann auch funktionieren. Das allein ist es noch nicht. Das natürlich, es muss funktionieren, keine Frage. Wenn das Leben mit Jesus nicht funktioniert, wenn es eine Illusion ist, dann lassen wir es besser heute als morgen sein. Einverstanden? Es muss funktionieren. Aber nur zu funktionieren, wäre zu wenig. Ja? Es muss wirklich die Wahrheit sein. Und mit 8 Jahren dann habe ich zum ersten Mal erlebt, dass Gott bei mir angeklopft hat, und zwar auf eine ganz ungewöhnliche Weise. Ich bin als 8-Jähriger in der Schule aufs Klo gegangen und auf dem Weg dorthin ist mein Gedanke durch den Kopf geschossen. Und zwar der Gedanke war folgender: Was ist, wenn das Leben hier nicht alles ist? Sondern wenn dieses Leben nur Teil eines viel größeren, umfassenderen Lebens ist. Und wenn sich dieses Leben, was wir hier leben, zu diesem größeren Leben so ähnlich verhält, wie ein Traum zu diesem Leben. Also man könnte sagen, für einen 8-Jährigen ein ziemlich großer Gedanke. Hat mich auch ganz erschreckt, war sicherlich auf meinem Mist gewachsen, also der kam sicherlich von woanders daher. Und man könnte sagen, ein philosophischer Gedanke schon. Ich habe später auch Philosophie studiert. Übrigens, an der katholischen Fakultät habe ich christliche Philosophie studiert. Es war nicht katholische Philosophie, sondern christliche. Das heißt, es wurde jetzt von der katholischen theologischen Fakultät unterrichtet, aber es ging wirklich um die ganze Philosophie von einem christlichen Menschenbild aus, von einer christlichen Bewertung dieser Ausrichtung. Denn man kann zum Beispiel in Salzburg, wo ich studiert habe, kann man ja auch Philosophie in der geisteswissenschaftlichen Fakultät studieren und hat dort wahrscheinlich atheistische Professoren, die also mit Vorliebe den Glauben austreiben wollen. Vorurteilsfrei finde ich das auch nicht gerade. Und da wollte ich doch lieber neben den Franziskanern und Benediktinern und sonst wem sitzen. Übrigens die hübschen Mädels neben ihnen. Ich sage es euch wirklich, es ist nicht mehr leicht, in der heutigen Zeit Mönch zu sein, denke ich mir. Ja, also die Zeiten haben sich gewandelt, die Anfechtungen sind ganz andere geworden und die Versuchungen. Aber es war eine gute Zeit, als ich das in Salzburg gemacht habe. Da hat mich also die Sehnsucht nach der Wahrheit wieder weiter gedrängt. Vorher habe ich Theologie studiert in Hamburg, Berlin und Prag. Bin da also schon ein bisschen umeinander gekommen. Aber mit 8 Jahren eben hat das Ganze schon seinen Anfang genommen. Ich habe diese große Frage wieder verdrängt, war mir einfach zu viel. Und dann mit 15, jetzt jährt sich es bald zum 22. Mal, am 8. Juni 86, also der Zahlendreher 86, da war es, wo mir jemand sagte, dass es eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus gibt, dass ich eine Freundschaft haben kann mit Jesus Christus. Und das war genau das, was mich aufhorchen ließ, denn das kannte ich nicht. Ich bin brav in die Kirche gegangen, ich bin ab und zu in den Beichtstuhl gegangen, ich habe geschaut, dass ich alles so weit richtig mache und war ich ein braver Bub. Also von dem her war ich nicht schlecht unterwegs. Aber irgendwie ganz tief da drin war Gott weit weg von mir. Und ich habe mir gewünscht, dass Gott ganz nah, ganz inniglich nah in meinem Herzen leben kann. Und das hat mich aufhorchen lassen, dass sowas möglich ist. Und ich habe mich gewundert, dass mir das eigentlich keiner gesagt hat in der katholischen Kirche, dass sowas geht, dass sowas möglich ist. Und ich habe dann in meiner Wahrheitsdrang und Wahrheitssuche gedacht, probieren geht über studieren. Wenn das stimmt, dann habe ich echt den großen Fang gemacht. Und wenn das nicht stimmt, habe ich nichts verloren. Also ich habe da einfach Kosten-Nutzen abgewogen und habe mir gedacht, okay, ich probiere es, Augen zu und durch. Und ich habe dann ein kleines, auf den Punkt gebrachtes Gebet gesprochen, in dem ich Jesus eingeladen habe in mein Herz. Und wir werden sehen, möglicherweise werde ich mit denen, die es wollen, auch dieses Gebet, was ich damals gesprochen habe, am Ende des Abends mit euch sprechen. Das hat mir jemand vorgesprochen und ich habe das aus freien Stücken, also nicht getrieben, gedrängt oder sonst wie bedrängt. Also ich habe das aus freien Stücken nachgesprochen. Ich habe gemerkt, nur so funktioniert es, wenn man es wirklich will. Wenn man es irgendwie der Mama zuliebe macht, der Oma, hat es keinen Wert. Also es geht nicht wie mit Patenschaft oder so, funktioniert nicht, sondern jeder steht und fällt selber. Diese Entscheidung kann einem niemand letztlich abnehmen. Und ich habe dieses Gebet gesprochen und hat mich zwar Überwindung gekostet, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich schon Überwindung gekostet, aber ich denke mir, alles Große hat ein bisschen Herzklopfen. Wenn man einer wichtigen Frau einen Heiratsantrag macht, hat ein Herzklopfen. Wenn man auf einen Heiratsantrag antwortet, hat ein Herzklopfen. Also das zeigt, die Entscheidung hat Gewicht, oder? Ich meine, wenn es nichts wert ist, dann klopft ja nicht das Herz. Und deshalb, wenn Sie heute Abend ein bisschen Herzklopfen kriegen und merken, irgendwie auf ganz eigentümliche Weise geht das Herz so auf Zug, dann ist es ein gutes Zeichen. Denn dann geht es um was Wunderbares, um was von einer großen Tragweite, was unser Leben wirklich vorwärts bringt und nicht bloß um so eine Schnapsidee, heute sagen wir so und morgen ist wieder alles beim Alten. Also keine Sorge, es ist völlig normal, wenn irgendwie da man merkt, aha, da bewegt sich was in meiner Brust, da kommt ein Kribbeln, Herzklopfen ist dabei. Also ich wünsche es euch, dass ihr ein bisschen Herzklopfen kriegt, so war es damals bei mir auch. Aber ich habe gedacht, ja, Augen zu und durch, ich möchte es wissen. Vielleicht ist auch jemand da heute, der es wissen will. Und ich muss ehrlich sagen, gewiss hättet ihr heute an dem schönen Freitagabend was Besseres zu tun, wenn euch das Ganze nicht wichtig wäre. Also ich möchte euch wirklich beglückwünschen, weil es mir zeigt, dass euch, ja, es gibt diese Frage von Xavier Naidoo, bist du am Leben interessiert? Und diese Frage möchte ich dich eigentlich auch fragen, bist du am Leben interessiert? Denn darum geht's. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um Leben zu bringen und Leben im Überfluss. Also es geht wirklich darum, das allerbeste Leben zu haben, das Leben, was Gott uns schenkt. Ja, was ich beruflich mache, ich bin ein fröhlicher Bestattungsredner, dass es sowas auch gibt. Ja. Ich halte keine schwülstigen Reden am Grab, sondern ich bringe die Leute ein bisschen zum Schmunzeln in ihrer Trauer. Jetzt auch nicht komisch oder so, schon mit Gewicht und so weiter. Und ich weiß, wenn es ist, dann weine ich auch bei dem Eishallenunglück in Bad Reichenhall vor 2 Jahren. Auch da habe ich auch mit den Leuten geweint. Also ich bin da einfach mit dabei. Ich weine mit den Weinenden und lache mit den Lachenden. Und oft kommen die Leute zu mir und sagen mir nachher, so eine Beerdigung haben wir noch nie erlebt. So was haben wir noch nie erlebt. Es war so persönlich, so von Herzen und so. Und da merke ich einfach, da fließt Gottes Liebe. Das ist nicht einfach nur ein Job, den ich mache. Da fließt Gottes Liebe und tröstet die Leute. Und ja, Gottes Liebe habe ich damals empfangen, vor 22 Jahren. Ich habe dieses Gebet gesprochen und da ist so eine, ich bin überflutet worden mit einer solchen Liebe, mit einer solchen Glückseligkeit, mit so einer solchen Erquickung und Erfüllung, dass ich mir echt gedacht habe, mein Herz müsste fast zerreißen und zerspringen vor lauter Glück. Wonach ich immer mich gesehnt habe in meinem Leben, das war auf einmal da drin. Und ich spürte ganz tief, du hast absolute Wahrheit berührt. Was immer du getan hast, es war zutiefst richtig. Das wusste ich. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich hatte mich zu nichts verpflichtet. Ich habe keinen Kühlschrank und keinen Staubsauger unterschrieben, das in Kauf. Nein, ich hatte mich eigentlich zu nichts anderes entschieden, als nur für Jesus Christus. Ich möchte an der Stelle auch sagen, ich gehöre keiner Konfession oder Glaubensrichtung im Speziellen an. Ich bin einfach ein Christ. Ich bin später aus der katholischen Richtung ausgestiegen, bin aber auch nicht im Evangelischen beheimatet. Ich bin einfach ein Christ. Und ich mache heute auch nicht Werbung für irgendeine Glaubensrichtung, sondern ich möchte einfach erzählen und einladen zum Leben mit Jesus Christus. Es geht mir nicht um versteckte Absichten oder Motive, es geht nicht um Geld, es geht nicht um Einfluss oder Macht oder Politik, es geht wirklich um Jesus Christus. Und deswegen bin ich hier und ich freue mich, hier zu sein. Und ja, ich arbeite eben, wie gesagt, als Bestattungsredner und übersetze auch Literatur. Und ja, bin sonst sehr froh, wo Gott mich hinführt, in welche Begegnungen er mich führt mit Menschen. Und das ist ein spannendes und abenteuerliches Leben, was ich erleben darf. Und diese Frage, nobody is perfect, hat jemand von euch diesen Satz schon mal gehört? Nobody is perfect, hat jemand schon gehört? Ja, bekannt? Ja, ist zwar Englisch, manche sagen Neudeutsch. Also, aber die Frage ist, stimmt dieser Satz, nobody is perfect? Glaubt ihr, dass dieser Satz stimmt? Ja? Stimmt, oder? Hm? Okay, wollen wir abstimmen? Na. Also wir werden noch sehen. Ich bin mir nicht so sicher, ob dieser Satz stimmt. Ich bin mir alles andere als sicher, dass dieser Satz stimmt. Manche können denken, es ist eine Binsenweisheit. Weiß ja jedes Kind, dass keiner vollkommen ist. Mal abwarten, okay? Mal abwarten. Hm? Mal abwarten. Mal abwarten. Ich möchte heute sprechen über das Evangelium. Das Evangelium heißt Frohbotschaft. Manchmal ist aus dem Evangelium, aus der Frohbotschaft, eine Drohbotschaft geworden. Aber es ist wirklich eine Frohbotschaft. Gott ist nicht traurig. Das heißt, der Höchste sitzt im Himmel und lacht. Ja. Also er ist kein Kind von Traurigkeit. Jesus war gut drauf, hat eine gute Zeit gehabt. Der hat ein schweres Leben, eigentlich von Umständen. Er wurde viel abgelehnt, viel Schwierigkeiten bekommen. Er war nicht gerade immer so überall gewollt und beliebt. Schon als Kind, wissen wir, hat es keinen Platz für ihn gegeben, wo er geboren werden sollte. Aber er war trotzdem eine Frohnatur. Er hat sich gefreut, er hat auf der Hochzeit Wasser zu Wein gemacht und ich finde das, also ich finde das toll. Ich bin einfach so begeistert von Jesus. Ich bin so fasziniert nach all den Jahren. Das wird eigentlich immer schlimmer mit mir, muss ich echt sagen. Und vielleicht auch mit euch. Jetzt, um den Abend ein bisschen interessanter zu gestalten, will ich fragen, ob ich ein bisschen im Dialog verfahren kann, ob ich so auch jemanden, ein oder zwei Personen, ein oder zwei Freiwilligen von den Gästen hier, die eine oder andere Frage stellen darf. Welche Schuhgröße? Nein, Spaß beiseite. Geburtsdatum. Nein, ich frage keine Dame, wie alt sie ist, wie jung sie ist. Nein. Also, ihr werdet sehen, sind einfache Fragen. Es macht das Ganze nur ein bisschen interessanter und faszinierender. Und also, es macht mehr Spaß, wenn Sie sich melden und sagen, ich bin heute ein Gast und ich stelle mich zur Verfügung für die eine oder andere Frage. Ist jemand bereit? Ein Kandidat?
Ich bin aber nicht das erste Mal. Ich bin schon öfter Gast gewesen.
Schon öfter?
Ja.
Aber noch nicht so oft.
Ja, aber ich habe noch selber Haus und Frauen.
Ja, ja.
Ich schlafe mir nicht da, ich mache schon
eine Frage. Ja, schon. Aber sonst eher zu Gast oder auch im Gottesdienst schon öfter gewesen? Ich möchte jemanden fragen, der hier mehr zu Gast ist. So. Ja? Darf ich nach dem Vornamen fragen? Erwin. Okay, Erwin. Finde ich super. Noch jemand? Vielleicht eine Dame noch? Eine mutige Frau. Darf ich Sie? Sie sind beim Essen. Ist nicht so gut, wenn man beim Essen ist. Darf ich Sie? Sie sind nicht Gast, aber Sie sind Gast. Okay, darf ich Sie dazu nehmen?
Ja.
Nein, lieber nicht. Es passt. Passt. Wie ist der Vorname?
Helga.
Helga und Erwin. Darf ich du sagen?
Ja.
Der Einfachheit halber, Helga und Erwin. Okay. Wenn ich dich fragen würde, Helga, so in der Umfrage, auf der Straße oder so, du würdest mir den Weg laufen und ich würde dich fragen, bist du sicher, dass du das ewige Leben hast und einmal bei Gott sein wirst? Was würdest du sagen? Nicht lang nachdenken, einfach was würdest du sagen?
Und wo kommen Sie? Würde ich sagen.
Okay.
Von welcher Institution kommen
Sie? Ja, ich würde sagen, ich habe ein persönliches Interesse dran. Ist auch die Wahrheit. Ich komme von niemandem geschickt, außer vielleicht von oben. aber eben, ich würde fragen, bist du sicher, dass du das ewige Leben hast und einmal in den Himmel kommen wirst, bei Gott sein wirst? Ja, nein, vielleicht, nicht sicher, wahrscheinlich.
Ich würde mal fragen, warum Sie das interessiert.
Ja, okay, einfach aus persönlichem Interesse.
Ja.
Würde mich interessieren.
Nein, bin ich mir noch nicht.
Okay, danke.
Ja. Aber ich stelle mir sicher Gott ein bisschen anders vor wie die meisten von da.
Okay.
Ich habe mich sehr mit Esoterik und mit Kosmologie in der Ausbildung des Reinkarnationstherapeuten und mit dem Wismus ein bisschen.
Okay.
Das Ganze nur ein bisschen lokaler.
Okay.
Aber ich will ja Jesus Christus glauben. Das ist
klar. Okay.
Aber ich sage das Ganze.
Gut. Okay. Wenn jetzt. Wenn jetzt, was wir nicht hoffen wollen. Nur ein fiktiver Gedanke, ja, nur mal angenommen. Ihr würdet heute vielleicht gemeinsam noch wohin fahren, irgendwie auf ein Getränk fahren, hättet einen tödlichen Verkehrsunfall, würdet vor Gott stehen und er wird euch fragen, warum soll ich dich zu mir lassen? Was würdest du ihm sagen, Helga?
Weil ich gerne kommen möchte.
Schon. Das ist echt toll. Weil ich gerne kommen will. Finde ich gut. Was würdest du sagen? Okay. Nee, toll. Danke. Nee, wirklich, das ist eigentlich das, was die meisten Menschen sagen würden. Und ehrlich gesagt, hätte man mich gefragt, warum soll ich dich zu mir lassen, hätte ich gesagt, warum nicht? Ja, ich habe niemanden. Genau, du bist ganz toll, ja, ich bin ein Kind von dir und ich gehöre zu dir oder ich, genau. Und ich habe es mir verdient, in einer gewissen Weise auch, ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen. Manche sagen, ich habe keinen umbracht, kommen richtig drastisch, habe keinen umbracht. Manche sagen, ich habe den Hund nicht getreten, die Katze nicht gezogen, ich habe mit der Frau selten gestritten, war und so weiter. Also eigentlich Eigentlich passt alles, ja. Bei der Frage, ich bin dein Kind, würde ich zurückfragen, wieso? Wieso bist du mein Kind? Okay. Hier, und da hat mir das Philosophie schon wirklich geholfen, das zu differenzieren zwischen Geschöpfsein und Kindsein. Denn es gibt einen fundamentalen Unterschied, ob wir Kind sind oder ob wir geschaffen sind. Oder anders gefragt, was ist der Unterschied zwischen Erschaffen einerseits und Zeugen oder Gebären andererseits? Das ist jetzt keine Frage an euch, sondern einfach mal allgemein gefragt. Was ist der Unterschied? Denn Zeugen kommt von der männlichen Seite, Gebären von der weiblichen Seite, bringt immer Gleiches hervor. Also jedes reproduziert nach seiner Art, heißt es auch in der Heiligen Schrift. Also ein Esel zeugt und gebiert ein Esel und keine Katze.
Ja.
Und ein Mensch zeugt oder gebiert einen Menschen. Auch wenn die Eltern mal sagen, du Esel, er ist trotzdem kein Esel. Ja?
Ja.
Also ein Mensch zeugt einen Menschen und ein Esel zeugt einen Esel. Es passiert auf gleicher Ebene. Beim Erschaffen kommt es nicht zur gleichen Ebene, sondern zu einer Abstufung. Ein Mensch erschafft einen Computer mit künstlicher Intelligenz. Ein Mensch erschafft einen Roboter. Abstufung. Und Gott zeugt und gebiert Gott, aber zeugt, aber erschafft eine Stufe tiefer, nicht Gott, sondern Mensch. Ganz wichtiger Unterschied, ganz wesentlich. Denn zum Beispiel schon, ich glaube, Schiller war es, der sagte, irgendwie hoch über dem Sternenzelt muss ein gütiger Vater wohnen. Wer sagt das? Das ist ein guter Vater. Ein guter Schöpfer wohnen, aber noch lange kein Vater. Dass wir Christen ein Gebet beten mit dem Anrede Vater unser, ist so voller Sprengstoff, ist so unerhört radikal, dass es eigentlich keiner mehr schnallt und kapiert, was wir damit überhaupt sagen. Wir sagen, Gott ist unser Vater. Das ist eine ungeheuerliche Aussage. Und deshalb würde ein Moslem sagen, du lästerst Gott. Du willst ein Sohn Gottes sein, du willst Gott deinen Vater nennen. Gott, du stellst dich mit Gott gleich. Ja? Hat man Jesus vorgeworfen, da hat man ins Kreuz geschlagen. Das ist eine unerhörte Aussage, wenn wir Gott unseren Vater nennen. Wir können unseren Schöpfer nennen, wir können die große Allmacht nennen, aber unseren Vater, das ist ungeheuerlich, ein Frevel, es sei denn, es stimmt. Und jetzt kommen wir, ich greife da jetzt schon ein bisschen vor, weil diese Sache ganz, ganz wichtig ist. Jetzt kommen wir eigentlich schon auf diesen geheimnisvollen Zusammenhang, dass Gott in sich tatsächlich sich reproduziert hat. Eine sehr geheimnisvolle Sache, dass aber Gott sich nicht unendlich reproduzieren kann, sondern Gott sich nur einmalig, einzigartig, unwiederholbar reproduzieren kann. Gott hat nur einen Schuss. Er hat nur eine Möglichkeit, sich zu reproduzieren. Und die Heilige Schrift sagt, dass Gott, der Vater, sich in dem einzig gezeugten, einzig geborenen Sohn, von dem Sohn Gottes, nämlich Jesus, reproduziert hat. Es gibt sozusagen für alle Ewigkeit, gibt es schlechthin nur einen Sohn, der auf gleicher Stufe wie der Vater voll Gott ist. Und das ist so. Und Gott kann nicht, auch in seiner Allmacht nicht, sagen, okay, jetzt mache ich aus der Dreieinigkeit eine Viereinigkeit, Fünfeinigkeit, Millioneneinigkeit, ich schnapp die ganzen Menschen dazu. Aber Gott hat das Verlangen in sich, aus sich herauszutreten, weil er Geist ist und weil auch er in Sohn Geist ist, will er Ausdruck gewinnen in Zeit und Raum. Er will sich verleiblichen, verkörpern. Und darum will er das tun, was ihm noch bleibt, wenn er nicht mehr zeugen und gebären kann, kann er noch eins. Was bleibt ihm noch übrig in seinem Arsenal der Möglichkeiten? Er kann erschaffen. Und so erschafft Gott den Menschen. Und der Mensch pflanzt sich fort durch die Erzeugung, durch das Gebären und so weiter und so weiter. Aber Gott hat jetzt sozusagen eine, Gott hat eine, ein Problem mit dieser ganzen Sache. Er hat jetzt zwar viele Geschöpfe, aber er hat noch keine Kinder. Und um es gleich vorwegzunehmen, ich werde nachher auch auf moralische Themen, auf das, was man Sünde nennt, und Erlösung zu sprechen kommen. Aber ich möchte gleich mal vorweg etwas sagen. Selbst wenn der Mensch moralisch vollkommen wäre, wenn der Mensch nie gesündigt, nie gelogen hätte, und das wollte Gott ja. Gott wollte ja nicht den Menschen, dass der Mensch da endet, wo er heute endet. Wisst ihr, das menschliche Gewissen ist nicht gebaut für das, diesen Sumpf, den wir durchleben müssen. Diese Korruption, diese Untreue, dieses Misstrauen, diese Angst, diese Sorgen, das ist entartetes Leben, was wir da erleben. Was wir in den Zeitungen lesen, in den Nachrichten hören, dass einer seine Familie auslöscht mit 5 Leuten, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Aber ist nicht nur das ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass du eine Frau anlügst. Es ist nicht normal, dass du mit den Kindern zankst. Es ist nicht normal. Das ist so pervers wie ein Fisch am Trockenen. Sünde war nie Teil der Gleichung. Das menschliche Gewissen war niemals gebaut, niemals konstruiert, dass ein Schatten drüber liegen soll. Wisst ihr, manche reden, ach, das Böse ist einfach die Kehrseite des Guten. Ihr wisst schon, Yin-Yang, Schwarz-Weiß, Gut-Böse, alles polare Eigenschaften, so ähnlich wie männlich-weiblich. Einen größeren Bullshit gibt's nicht. Einen größeren Blödsinn gibt's nicht. Wisst ihr, manche sagen, nenn das Böse nicht böse. Nenn das Böse Tragik. Nenn das Böse die Schattenseite des Guten. Das bedingt sich gegenseitig, das braucht sich gegenseitig. Ohne das Böse kein Gutes, keine Wertschätzung des Guten. Merkt er, wie gefangen wir sind in einem dualen Denken, in einem Widerstreben der Dinge? Gott ist nicht dual. Gott ist einer und er hat für uns kein Gespaltenes, kein Schizophrenes, kein Leben im Widerstreit geplant, sondern ein Leben, das geborgen ist, das ganz ist, das im Frieden lebt. Er hat für uns das Böse nicht gedacht. Er hat für uns nie das Schlechte gedacht. Und manche reden wirklich vom Bösen so ähnlich, wie wenn das Igelpaar zusammenkommt und sagt, lass uns kuscheln. Und wenn sie näher zusammenrücken, dann beim Kuscheln, dann stechen sie sich halt. Ja? Manche denken, das ist die tragische Seite des Lebens. Wenn man sich näher kommt, verletzt man sich halt. Wer sagt das? Wer sagt das, dass man sich verletzen muss? Und vor allem, wenn man sich ein bisschen verletzen würde, nach dem Motto, ich habe dich gerempelt, nach dem Motto, ich habe dich gelegt, dann würde ich sagen, Entschuldigung, und alles wäre gut. Wenn Tragik, das Böse in dieser Welt, nur auf dieser Ebene wäre, wäre es ja harmlos. Aber dieses Unverhältnis des Bösen, was wir erleben, eine Welt, die ein Kosmos, der aus den Fugen geraten ist, der entgleist ist, mit Erdbeben, mit Katastrophen. Hier ist wirklich etwas aus dem Ruder gelaufen. Aber nehmen wir an, dass wir alles nicht passiert, der sogenannte Sündenfall wäre nie geschehen. Nehmen wir an, es gäbe kein moralisches Problem. Dann blieb es immer noch dabei, dass Gott eine Menge Geschöpfe hätte, aber keine Kinder. Ich möchte wirklich, wenn ich zu einem Leben mit Jesus Christus einlade, ich könnte heute Abend über ein Leben mit Jesus Christus sprechen und keine Silbe verlieren über das Wort Sünde. Und trotzdem bräuchtest du Jesus. Warum? Wisst ihr die Paradiesgeschichte? Da erschafft Gott den Menschen. Er schafft ihn vollkommen. Er schafft ihn sündlos. Er schafft ihn makellos. Und er bläst Odem des Lebens in ihn. Er gibt ihm Teil an Geist, ja.